Hallo und herzlich willkommen zum Dachdecker-Podcast, dem Podcast zu Technik, Organisation und Digitalisierung im Handwerk. Und hier sind eure Gastgeber, Michael Zimmermann und Karl-Heinz Kraftzig.
Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Auch wenn im Moment der Neubau eher schwächelt und wegbricht aufgrund der schwierigen Rahmenbedingungen, brauchen wir dringend mehr Wohnraum. In Freiburg zum Beispiel wird ein neuer Stadtteil geplant für ca. 16.000 Menschen. Wenn man die Planung mal anschaut, findet man fast nur noch Flachdächer. Ich bin ja der Meinung, wenn man schon Grünflächen versiegelt, dann ist das, was man unten am Boden wegmacht, wieder oben auf die Dächer zu bringen. Und zwar so, dass man sie nutzen kann und sei es als urban Gardening oder einfach als Wohlfühloase. Das alles auch natürlich im Bestand, die Nachrüstung von Dachbegrünung, Bestand und Fassadenbegrünung machen viel Sinn, weil man natürlich noch weitere Vorteile hat. Es wirkt wärmedämmend im Sommer, es ist Wasserrückhalt bei Starkregen, entlastet damit die Kanalisation. Also alles spricht nur dafür, Flachdächer vernünftig zu begrünen. Und zwar nicht diese primitive, harmlose Extensivbegrünung, sondern richtig ordentlich, dass man auch was davon hat. Aber man muss natürlich auch aufs Dach kommen. Und dazu braucht man natürlich irgendwelche Ausstiege und auch für die Belichtung und Beleuchtung der Räume braucht man natürlich auch entsprechende Kuppeln. Und heute haben wir uns einen Profi dazu eingeladen von der Firma Lamilux. Lieber Carsten Ficker, ich freue mich recht herzlich, dass du heute bei uns bist. Stell dich doch bitte mal kurz vor.
Dankeschön. Ja, Namen hast du ja schon genannt. Carsten Ficker heiße ich, 45 Jahre alt bin ich und habe so ziemlich genau, habe es gerade überlegt, ziemlich genau die Hälfte dieser Zeit habe ich jetzt schon mit Lamilux verbracht. Also vor gut 22 Jahren bin ich hier eingestiegen bei Lamilux, damals in der Anwendungstechnik. Und über die Jahre natürlich in verschiedenen Funktionen. Das Unternehmen ist ja sehr stark gewachsen, da haben sich Dinge immer mehr aufdifferenziert. Heute bin ich hier verantwortlich im Haus für Produktmanagement und für die Akademie und dann noch für BIM. Das ist mehr ein Thema wahrscheinlich für die Architekten, weniger für die Dachdecker. Also das sind so meine Verantwortungsbereiche hier.
Ja, schön, Carsten. Auch von meiner Seite herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer. Auch von meiner Seite nochmal seid alle herzlich begrüßt. Bevor wir uns über die Details unterhalten, du hast schon kurz die Firma genannt, Firma Lamilux. Wo seid ihr zu Hause? Ja, und ja, wie und welche Produkte habt ihr insgesamt genau und wo kann man die auch dann käuflich erwerben? Weil ich gehe mal davon aus, man muss sie kaufen, verschenken werdet ihr sie nicht.
Ja, das ist auch für mein Gehalt wichtig, dass die Dinge möglichst verkauft werden. Das stimmt natürlich. Ja, Lamilux ist ein Mittelständler, ein familiengeführtes Unternehmen. Wir haben den Sitz in Oberfranken, in Rehau, also am Dreiländereck zwischen Bayern, Sachsen und Tschechien. Wer das ein bisschen einordnen will. Seit 1909 gibt es Lamilux schon, ursprünglich mal als holzverarbeitender Betriebssägewerk, Holzbau angefangen. Und mittlerweile ist der Fokus aber eben auf den Tageslichtsystemen. Wir sind in vierter Generation mittlerweile geführt. Immer noch ist es so, dass die Familie, die Inhaberfamilie aktiv im Geschehen mitwirkt. Das ist für uns als Mitarbeiter immer sehr, sehr schön, sehr gut auch für das Standing des Unternehmens, für die Beziehung zum Kunden, denke ich, für die Dachdecker auch gerade wichtig, dass man da einen konstanten Partner hat. Ja, von der Größenordnung her, so 1300 Mitarbeiter haben wir etwa. Wir produzieren, entwickeln und steuern eigentlich alles vom Stammwerk hier in Rehau aus. Ja, was machen wir? Also ich sage immer gerne Licht-, Luft- und Rauchabzug, also um mal erstmal nicht vom Produkt herzukommen, sondern von der Funktion. Also wir sorgen dafür, dass Räume, Gebäude, die ein Flachdach oben drauf haben, dass die durchs Flachdach durch Tageslicht kriegen, dass die belüftet werden können und dass dort je nachdem, also im Wohnungsbau weniger, aber Industriebau, Lagerhallen und Ähnlichem, da brauche ich auch für den Brandschutz einen Rauchabzug. Ja, und das führt dann zu Produkten, die der Dachdecker, denke ich, zur Genüge kennt. Das geht los klassisch bei der Lichtkuppel. Das war das Erste, womit wir in den 50er Jahren das angefangen haben. Und dann entwickelte sich das weiter. Dann kommen Lichtbänder hinzu, Glasdächer, seit den Nullerjahren die Flachdachfenster. Und vielleicht was Besonderes bei uns, was wenige Hersteller so haben, dass wir das komplette Paket auch, was hinten dran hängt, Steuerungen, Öffnungszubehör, Sonnenschutz, also bis hin zum Schaltschrankbau, wenn das gewollt ist, Gebäudesteuerungsplanung, solche Dinge leisten können. Also wenig Schnittstellen haben, wenn das gewollt ist, alles aus einer Hand bringen. Mhm. Also das ist Lamilux mal so im Schnellabriss.
Das ist schon cool. Also ich bin jetzt 35 Jahre selbstständig und wenn ich dran denke, welche Plastiklichtkuppeln wir früher eingebaut haben und welche schlechte Energieeffizienz die gehabt haben, das ist schon echt gruselig. Und das geht heute ja auch gar nicht mehr. Und auch von der Optik oder der Haptik oder überhaupt von der Bedienung her, da hat sich schon mehr getan. Deshalb ist es besonders wichtig, auch wenn man Fördermittel haben möchte, dass man halt hochwertige Produkte einbaut mit Qualität, die auch die Ansprüche der Kunden erfüllen. Mit welchen Produkten erreicht ihr das?
Jetzt schade, dass der Zuhörer kein Bild hat, sonst hätte er mich schon schmunzeln sehen bei deinen Eingangsworten, so Stichwort gruselig, ja. Ganz so krass würde ich es nicht sehen, aber ja, doch, durchaus. Ich erinnere mich an einige Projekte so in meiner Anfangszeit, wo das Wort gruselig vielleicht schon passt. Also, man muss zunächst unterscheiden, denke ich, das ist auch heute noch wichtig, unterscheiden die im Anwendungsbereich zwischen Industriebau, Lagerhallen und Ähnlichem und Wohnungsbau oder Büros, Geschäftshäuser, Versammlungs-, Verkaufsstätten. Da gibt es natürlich gravierend unterschiedliche Anforderungen. Schwenkt man vielleicht erstmal dort, wo wir ursprünglich herkommen, Industriebau, Lagerhallen, diesen Bereich angucken, da sind die Anforderungen heute tatsächlich immer noch relativ gering. Also relativ meine ich im Verhältnis eben zu den anderen genannten Einsatzbereichen zum Wohnungsbau. Das sind auch heute noch klassisch Lichtkuppeln und Lichtbänder auf den Dächern mit Kunststoffverglasungen. Die sind heute nach wie vor gut geeignet dafür. Natürlich gibt es da Änderungen, aber die machen sich aufgrund ihres geringen Gewichts, des guten Preis-Leistungs-Verhältnisses, ist es nach wie vor das Produkt der Wahl im Industriebau und der Lagerhalle. Ja, natürlich hat sich da einiges entwickelt. Wir haben heute thermisch getrennte Rahmenprofile zum Beispiel. Da waren wir, das ist 2004 in dem Dreh gewesen sein, haben wir als erster Hersteller überhaupt thermisch getrennte Profile beim Lichtband eingeführt, damals noch ein bisschen belächelt, so nach dem Motto, braucht im Industriebau keiner. Heute haben wir eigentlich alle nachgezogen. Mittlerweile ist eigentlich kaum noch denkbar ohne das. Bei den Lichtkuppeln haben wir die thermische Trennung auch in den Rahmen. Wir haben mehr Schalen, das kann man heute als trennen, wo vielleicht vor 10, 15 Jahren noch die zweischalige Kuppel der Standard war, hat sie heute drei oder vier Schalen. Stabilität hat zugenommen, weil natürlich mehr Extremwetterereignisse, das wissen wir alle, das wird mehr und mehr. Wir haben Sturm, Starkregen, jetzt haben wir jetzt im Sommer wieder, im Winter kommt hier und da mal örtlich wieder viel Schnee. Da haben wir Produkte, zum Beispiel unsere, ist vielleicht aufgefallen dem einen oder anderen Dachdecker, dass wir seit einigen Jahren Kuppeln in Wellenform, also haben unsere Kuppelform umgestellt, von diesem normalen Dom, also so eindomig, auf so eine Wellenform, einfach weil das logischerweise viel mehr Last abtragen kann. Das sind so Entwicklungen, die so für Industriebau geschehen sind, gelaufen sind, um einfach mehr Qualität reinzubringen. Wenn wir jetzt auf den Wohnungsbau, Büros, Versammlungsstätten, all das gucken, Shopping Malls, da haben wir natürlich ganz andere Anforderungen an Wärmedämmung, hohe Anforderungen und auch an die Luftdichtheit. Da hat sich mittlerweile das Flachdachfenster als Standard eingebürgert, kann man sagen. Das ist dann ist gang und gäbe, da haben wir verschiedene Produkte, verschiedene Levels, je nachdem, welche optischen Ansprüche auch da herrschen. Also der wesentliche Unterschied ist, ich habe Isolierglas, also Echtscheiben, also Echtglas, Mehrscheibenisolierglas, wie man es aus dem Fenster kennt, in der Wand. Dreifach, zweifach, dreifach, vierfach. Das sind Doppeldichtungen drin, in der Regel Schlauchdichtungen aus EPM, EPDM. Ich denke mal, Dachdecker muss man da nicht viel erklären, das sind EPDM im Vergleich zu dem Weich-PVC, das natürlich eine ganz andere Flexibilität behält, gerade bei Kälte. Das ist also ein ganz anderer Werkstoff. Und so gibt es so mehrere Faktoren, die so ein Flachdachfenster qualitativ noch unterscheiden. Die Rahmen sind steifer, also nicht beim ersten starken Wind hebt es mir da schon die Ecken an, weil dann nützt mir die beste Dichtung nichts mehr. Ne? Das ist klar, wenn so ein Kuppelrahmen an der Ecke hochgehen würde, dann ist die Luftdichtheit dahin. Deshalb haben die Fenster entsprechend steifere Rahmen. Und ja, so als Kurzabriss, was wir wollen noch nicht zu tief hier in Produktschulungen einsteigen heute, glaube ich, aber da gibt es eine ganze Reihe. Wichtig ist vielleicht zu wissen, dass wir dort die Produktpalette in diesem Glasbereich, die ist mittlerweile sehr breit, also dass ich für jede Anwendung dort was finde. Also klassisch ist halt das Flachdachfenster, das geht bei 60 mal 60 Zentimeter los. Das geht aber auch über kleinere, so modular aufgebaute Glasdächer, die man als Dachdecker noch montieren kann, bis hin zu großen Glasdächern, wie man sie dann eben auf Shopping Malls im Hotelatrium findet, die der Dachdecker mitunter auch vielleicht eher selten, aber manchmal mit im Auftrag hat, die wir dann aber für ihn komplett montieren, weil man dann natürlich ein gewisses spezielles Know-how braucht, was die Montage von so einem Glasdach dann angeht. Und ja, um es vielleicht abzurunden als Schluss, als High Level oder Ende, was so diese Entwicklung angeht, was Wärmeschutz angeht. Wir haben seit vielen Jahren Passivhaus taugliche Produkte, hatten dort die ersten Flachdachfenster mit Passivhaus-Zertifikat. Es gibt ja dort in Darmstadt ist das Passivhaus-Institut, ist vielleicht vielen, die damit zu tun haben, im Begriff. Wir waren dort die ersten mit Flachdachfenstern, auch die ersten mit Lichtband, Glasdach. Also auch dort gibt es Passivhaus-zertifizierte Produkte. Sind jetzt noch nicht die große Masse im Absatz, sage ich auch ganz offen, aber immer dort, wenn man halt High-Level baut, dann muss man dort eben nicht vor einem Dachoberlicht zurückschrecken, sondern auch dort haben wir Produkte im Programm.
Also du hast jetzt schon ein paar Mal gesagt, Flachdachfenster. Also wie Karl-Heinz das vorhin schon so erwähnt hat, also bei mir ist das auch so ein bisschen manifestiert. Wir haben immer im Flachdach über Kuppeln gesprochen und das waren dann tatsächlich so gedanklich immer wirklich solche komischen Polycarbonat, diese gelblichen
Ja,
Kunststoffplatten mit
GTFK, ne?
drin.
Oder
Ja,
Acryl.
Acrylglas, ja, nicht mal Acrylglas, sondern noch eine Stufe drunter. Acryl wäre schon wieder ein bisschen besser. Aber das ist jetzt hier überhaupt kein Thema mehr. Also im Wohnbereich, im Bürobereich, da reden wir dann tatsächlich über Fenster bei euch und nicht mehr über Kuppel, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also das gibt heute auch keinen Grund mehr, auf eine Kuppel im Wohnungsbereich einzusetzen, auch aus Kostengründen. Das Argument zählt nicht mehr. Wenn ich an meine Anfangszeit im technischen Büro zurückdenke, ich sag vor, ja, gut 20 Jahren, da war es manchmal schon noch so, wir hatten dort auch Flachdachfenster, wir waren die ersten, die die in den Markt gebracht haben, so, da hießen die noch nicht so, da haben die andere Begriffe gehabt, bei uns andere Produktnamen, aber da war der Preisdifferenz, der Preisunterschied ungefähr Faktor 3. Und da gab es das manchmal schon, dass man halt den Bauherrn nicht überzeugen konnte, dann hat er halt notgedrungen zur Kuppel gegriffen. Weil heute haben wir diese Lücken ganz gut geschlossen und haben Flachdachfenster, einfache Flachdachfenster mit Kunststoffrahmen, die aber trotzdem eine Isolierglasscheibe haben, die über diese Dichtungssysteme verfügen, wo ich also das Thema, ich habe da keine Vergilbung, ich habe nicht das Thema Trommeln bei Regen, dass es so laut ist, ne? Dieses Starkregentrommeln auf der Kunststoffschale ist natürlich viel mehr. Ich habe, das ist ein ganz wichtiger Punkt zu unterschätzen, viele Kunststoffe sind immer diffusionsoffen. Also was wir dann früher auch für Diskussionen hatten, wenn es dann im Sommer gebaut oder im Herbst rein das Dach dicht gemacht, im Gebäude unten noch viel Feuchtigkeit, also Estrich gerade geputzt und so. Und dann habe ich die Feuchte im Raum, die diffundiert durch die Kunststoffschalen durch, weil Kunststoffe da nicht dampfdicht sind und kondensieren dann je nach Außentemperatur und Witterungswechseln, kondensiert es auch ab und an zwischen den Schalen. Ja, dann ging der Anruf zum Dachdecker, hey, die Kuppel ist undicht, dann kommt der Anruf zu uns und dann mussten wir gucken und sagen, nee, ist nicht undicht, das ist, wie man es manchmal, was weiß ich, im Sommer in einer PET-Flasche findet auf dem Bau, ne, die da manchmal trocken ist und manchmal wieder feucht. Da kann halt Dampf, Wasserdampf rein. Und wenn er drin kondensiert, habe ich Feuchtigkeit drin, dann habe ich optisch eine Störung. Es geht irgendwann, verdunstet es wieder. Ist jetzt kein technisches Problem, aber immer beim Bauherrn immer störend. Und das habe ich beim Glas überhaupt nicht. Ich habe den hohen Schallschutz, die bessere Wärmedämmung. Und was ganz wichtig ist, ich habe halt den Durchsturzschutz. Ne? Wenn man vielleicht nochmal ein extra Thema vielleicht für heute auch, aber die Flachdachfenster haben immer Scheiben mit Verbundsicherheitsglas, die halt auch durchsturzsicher sind. Also heute gibt es im Wohnungsbau, um es nochmal festzuhalten, keinen Grund mehr auf die Kuppel zu gehen. Hat aus ganz viele Vorteile die Flachdachfenster und preislich kommt es drauf an. Will ich so ein, habe ich besondere Ansprüche, farbig lackierte Rahmen, besondere Verglasungstypen, dann geht es vielleicht preislich hoch, aber wenn ich mit ganz guten Basisstandard klarkomme, dann bin ich nicht weit weg von der Kuppel, was den Preis angeht.
Und gerade auf dem Dach ist ja auch die Verschattung wichtig. Habt ihr da auch Lösungen für?
Ja, auf jeden Fall. Das würde ich auch immer in der Beratung mitbringen. Flachdachfenster, wenn ich es gerade im Wohnraum, im Unterschied zur großen Halle, habe ich ja recht geringe Raumhöhen unten drunter. Da ist Sonnenschutz, thermischer Schutz im Sommer ganz sehr wichtig. Und das geht tatsächlich beim Flachdachfenster nochmal auch einfacher als bei der Kuppel, weil ich eben eine ebene Fläche außen habe. Da haben wir verschiedene Lösungen, außenliegende, innenliegende, also Rollos, Plissés, was man innen reinbringen kann. Empfehlen würde ich immer den außenliegenden Sonnenschutz. Einfach deshalb, weil die Wärme, die ich draußen wegreflektiere mit dem Sonnenschutzrollo, die ist halt draußen, alles Innenliegende. Ich habe mal während dem Studium in einer Dachwohnung gewohnt, da konnte man in der Mietwohnung nicht viel machen, da haben wir halt in den Rollos reingehangen, aber was einmal drin ist an Wärme, das ist halt drin und der außenliegende Rollo ist da deutlich effektiver.
Gut, ja, dann lass uns aber mal noch kurz über Belüftung und Steuerung, Haussteuerung, Automation kommt ja immer mehr und auch Wärmeabzug im im Brandfall, dass du da vielleicht mal noch kurz was dazu sagst, welche weiteren Vorteile haben denn Lichtkuppeln und Flachdachfenster? Also klar, Licht immer, ja, aber es hat ja wahrscheinlich auch noch mehr andere Vorteile.
Ja, Licht ist immer genau, also Licht ist definitiv, deshalb haben wir ja auch Tageslichtsysteme zu unseren Produkten. Wir könnten genauso gut auch Lüftungssysteme dazu sagen oder Rauchabzugssysteme. Jetzt waren wir gerade noch beim Wohnungsbau, vielleicht bleibt man da noch. ein Stück, weil dann können wir uns neben dem Tageslicht auf die Lüftung fokussieren. Weil ich vielleicht vorher trotzdem zum Thema Tageslicht, ich habe immer noch die Wahrnehmung, dass man sich scheut, Wohnungsbau, wo mehr und mehr mit Flachdach gebaut wird, mehr als früher, denke ich, was sich scheut, dort Dachoberlichter einzubauen, weil vielleicht die Bauherren und die Dachdecker noch nicht so diese Flachdachfenstervorteile kennen und noch ebenso, wie ihr es vorhin sagtet, ein bisschen Angst vor den gruseligen Geschichten haben mit vergilbt und Lärm und so. Ein Wohnraum gewinnt wirklich massiv an Qualität, wenn der ein Dachoberlicht drin hat. Das muss man jetzt vielleicht nicht in Räumen machen, die nur eine Raumtiefe von 2 oder 3 Metern haben mit einer ordentlichen Fensterfläche in der Fassade. Aber sobald ich ein bisschen mehr Raumtiefe habe als 2, 3 Meter, gewinnt so ein Raum massiv, wenn ich da von oben Licht kriege. Also das wäre vielleicht nochmal wichtig. Es kann ja auch für einen Dachdecker ein Argument sein, ne? In der Beratung, er ist eigentlich nur fürs Dach angefragt vom Bauherrn, aber bringt ihn noch auf die Idee und sagt, Mensch, ich habe hier tolle Produkte, wollen wir denn noch Flachdachfenster? Schau mal hier, der Komfortgewinn. Die Leute sind viel mehr im Homeoffice heute, ne? Öfter zu Hause, auch das ist so ein Punkt. Also das will ich nochmal den Dachdeckern mitgeben. Das ist ja auch am Ende in Umsatzsteigerung für den Dachdecker, wenn er dort so ein Produkt hat. Na, zur Lüftung, was gibt es da zu sagen? Vielleicht ganz vorweg der massive Vorteil, weil ich lüfte übers Dach deutlich effektiver als über die Wand. Also jetzt kommen wir langsam wieder in die Saison. Lange dachte man, der Sommer bleibt aus, aber jetzt ist er da, bei uns zumindest hier. Noch geht's, die Luft ist noch etwas kühler und es geht noch ein bisschen Wind, aber wenn wir wieder die Tage haben, draußen 30 Grad, drinnen 30 Grad und kein Wind, dann wissen wir alle, dann kann ich das Fenster aufmachen, wie ich will, da tut sich nichts. Dann habe ich oben eine Öffnung, dann habe ich noch diesen Kamineffekt, den jeder kennt, also den einfach durch den Luftdruckdifferenz, in der Höhe weniger Luftdruck als unten, Kamineffekt. Ich brauche nur irgendwie unten eine Öffnung schaffen, eine Tür auflassen und habe das Fenster im Dach offen und schon entsteht eine leichte Luftströmung. Also dort sind Dachfenster, Flachdachfenster einfach sehr effektiv in der Lüftung. Und Nachtauslüftung ist auch oft ein Thema. Manche haben dann Angst, die werden im Erdgeschoss wohnen, die Fassadenfenster offen zu lassen wegen Einsteigen. Das habe ich beim Dachfenster nicht. Was dann aber hinzukommt, wenn ich Nachtauskühlung betreiben will, dann brauche ich halt Steuerung. Und das gibt es aber auch. Das ist alles, die Technik ist vorhanden. Und das ist da, also ein Windregenwächter würde ich immer empfehlen bei einem Flachdachfenster. Einfach, dass das, weil es halt, wenn es weit offen ist bei Regen, wenn der Wind noch ein bisschen von der rechten Seite kommt, halt doch einmal reinregnet. Also deshalb immer ein Windregenwächter dran, dass das automatisch schließt, sobald die ersten Regentropfen kommen. Über die anderen Dinge, das ist Geschmackssache. Also ob man jetzt sein Flachdachfenster vom iPhone aus steuern muss, ob man Smart Home braucht oder nicht, die Möglichkeiten gibt es. Ganz klar, da gibt's, sind die Geschmäcker verschieden. Ich persönlich bin nicht so Fan davon, ich mag das lieber also analog, aber wer da Fan ist, das gibt's alles. Also das kann vom Taster an der Wand über die App-Steuerung, über Zeitsteuerung und über Sonnensensoren, da ist eigentlich alles möglich, was man sich so vorstellen kann.
Und RWA ist auch sehr wichtig, ne? Ich erlebe heute immer noch Terrassenhäuser, die Treppenhäuser haben, die keinerlei RWA-Abluftanlage drin haben. Ich glaube, das macht auch schon Sinn, ne?
Naja, auf jeden Fall. Im Wohnungsbereich haben wir betreffend, da müssen wir ein bisschen unterscheiden jetzt so, jetzt kommt so der Fachmann durch nach 20 Jahren. Wir haben halt im Wohnungsbereich im Treppenhaus, da reden wir von Rauchableitungsöffnungen. Das wird bauordnungsrechtlich tatsächlich unterschieden. Also das ist ein ganz anderes Produkt, ein einfacheres. Das geht hauptsächlich darum, dass die Feuerwehr nach einem Brand das Treppenhaus spülen kann, den Rauch rausspülen kann. Ja, an der Stelle vielleicht für alle Zuhörer, so brandschutztechnisch Laien, sage ich jetzt vielleicht mal, wichtig, das Treppenhaus ist trotzdem kein Fluchtweg. Ne? Wenn es verraucht ist, niemals das Treppenhaus benutzen in den mehrgeschossigen Wohngebäuden, in der Wohnung bleiben, Tür zu, Fenster auf, Feuerwehr rettet einen vom Fenster. Das ist ganz wichtig. Rauchabzug klassisch, wo man dann von RWA-Geräten oder Rauchabzugsanlagen spricht, das ist ein Produkt für größere Hallen. Muss nicht gleich die Industriehalle sein, da ist es oft, kann auch eine Versammlungsstätte sein. Dort ist Rauchabzug ganz elementar, einer der wichtigsten Faktoren im Brandschutz, oft unterschätzt, aber ist tatsächlich so, dass 80% der Brandopfer, die wir jährlich zu beklagen haben, Rauchopfer sind. 80% der Sachschäden, die die Versicherer begleichen müssen, da gibt es Statistiken, sind Rauchschäden. Also das ist nicht die Flamme, die da den Schaden gemacht hat, sondern der Rauch. Ja, einfach, weil der Rauch sich halt im kompletten Gebäude ausbreitet und die Flamme meistens lokal bleibt, wenn man löschen kann. Und da ist Rauchabzug ganz sehr wichtig. Und wenn der funktioniert, kann ich da enorme Personenschäden, aber auch Sachschäden vermeiden.
Ja.
Also das ist am Ende dieser Dreiklang Licht, Luft, Rauchabzug. In Klammern im Wohnungsbau, Rauchabzug kleines bisschen zurückgestellt gedanklich, da ist es mehr Licht und Luft.
Ja, ich finde das so beeindruckend, wie Räume an Wert gewinnen, wenn man mit Licht und Luft richtig hantiert. Also gerade wie du sagst, wir kommen aus Corona-Zeiten, wir sind immer öfters im Homeoffice, das macht schon Sinn. Aber wir haben ja nicht nur den Neubau, sondern wir haben auch den Sanierungsbereich. Und ganz oft in der Sanierung ist es so, das hat gar nicht mal was mit Faulheit zu tun, sondern weil man keine Lust hat, irgendwie innen drin in den Innenverkleidungen alles noch zu ändern, lässt man natürlich die alten Aufsatzgrenze drauf. Also Aufsatzgrenze ist ja das, was fest am Gebäude montiert wird. Und obendrauf die Kuppel ist ja die, deren fest oder beweglich ausgeführt werden kann. Und da gibt es natürlich sehr, sehr viele Hersteller, unterschiedliche Herstellerformen. Es passt eigentlich nie so richtig, ja. Und manche reißen dann komplett alles raus und bauen komplett neu auf. Dann ist es eigentlich egal, mit welchem Hersteller man arbeitet. Aber gerade auch nach Unwetter mit Hagel ist man ja oftmals gefordert, eine schnelle Lösung zu finden. Und da stellt sich mir die Frage, habt ihr auch in so einer Situation Austauschlösungen, Adaptergrenze, dass wir in der Lage sind, auch vorhandene Kuppeln einfach zu sanieren, ohne komplett an die Abdichtung drangehen zu müssen? Und könnt ihr das so für alle gängigen Hersteller am Markt eigentlich anbieten?
Klares Ja, gebe ich da vorweg. Das ist ein ganz wichtiges Thema, wird aber immer wichtiger. Wir merken, dass der Sanierungsmarkt zunimmt. Das haben viele Hersteller haben da eine Reihe von Adapterrahmen, um neue Kuppeln auf alte Grenze zu bringen. Wir haben eine ganze breite Palette, mehrere, also mehr als eine Handvoll verschiedener Rahmen, wobei das die allermeisten Sanierungen, da gibt es so ein bis zwei Typen von Adapterrahmen, mit denen wir da in aller Regel klarkommen, um neue Kuppeln auf alte Grenze, das ist ja so das Stichwort dafür draufzubringen. Das A und O ist dabei das Aufmaß der alten Grenze, das ist also, und da sind wir oft auf den Dachdecker angewiesen. Also erster Tipp dort, den Kopf vom Aufsatzkranz messen. Also wir haben das oftmals dann wird halt die vorhandene alte Kuppel außen dran irgendwo gemessen oder die Deckenöffnung, die da mal da war oder die Bestellgröße der alten Kuppel, wenn man sie noch findet. Und das reicht uns vielleicht, um mal ein grobes Angebot zu machen, das schon, aber auf jeden Fall spätestens bevor die Bestellung ausgelöst wird, also bevor bei uns was in die Fertigung geht, den Kopf messen. Oftmals scheut man sich davor, ich kenne das auch selber, also früher noch von, ich oft selber draußen war, gerade die aufgeschraubten, ne? Ich dachte, ihr kennt das, denke ich, ihr kennt das, diese aufgeschraubten Kuppelschalen, die es da früher gab, wo man schon weiß, wenn ich da an die Schraubkappen ranlang, die ist denn dann zerbrochen, da ich kriege das hinterher nie wieder so zu, wie es vorher war, aber spätestens vor der Bestellung muss ich mal eine Kuppel das Risiko eingehen. Der Kopf ist entscheidend, also wie breit ist das lichte Innenmaß und das Außenmaß vom Kopf, weil dort muss ich mit der Kuppel ja drauf. Zweiter Tipp, wir haben dort tolle Checklisten. Also wir haben so Aufmaß-Checklisten, die immer über online verfügbar haben. Erstmal kann die als PDF im Tablet ausfüllen oder auf Papier. Das geht beides. Da haben wir so die vier typischen Geometrien von Aufsatzgrenzen, die über die letzten 30, 40 Jahre von den allen möglichen Herstellern so auf die Dächer kamen. Die haben wir da mal schematisch abgebildet und dann sucht man sich die eine raus, die am meisten passt, schreibt zwei, drei Maße ran und dann können wir da gut arbeiten. Ja, unser Außendienst fährt auch raus. Das sei vielleicht auch nochmal angemerkt. Unser Außendienst fährt auch raus, um selber aufzumessen. Dort gerne den Kontakt aufnehmen. Ich sage aber auch dazu, der kann halt nicht immer gleich sofort und überall reagieren. Und du hast das Stichwort schon gegeben, Karl-Heinz, Richtung Hagelschäden. Das sind natürlich immer die Worst-Case-Szenarien. Und da weiß ich, dass das ist auch für den Dachdecker wichtig, die Dachdecker, die damit umzugehen wissen, die Checklisten nutzen, die schon ein bisschen Übung drin haben, die können halt nach so einem Hagelschaden deutlich mehr Projekte reinholen, als die auf dem Außendienst warten, weil da haben wir dann im Gebiet einen, vielleicht schicken wir noch ein, zwei weitere aus Nachbargebieten mit rein, aber wir können dann nicht alle Dächer abgrasen, wenn da so ein Hagel irgendwie auf 30 Quadratkilometer durch ist und hat da hunderte Dächer beschädigt. Genau, vielleicht noch ein Vorteil am Lux, also ich versuche es eigentlich ja gerade für eure Hörer ein bisschen neutral zu halten, also hier und da ein bisschen allgemeine Infos zu geben, aber was tatsächlich ein Lamilux Vorteil an dem Sanierungsbereich nochmal ist, unsere Oberteile sind in der Regel eher etwas größer, also eher zu groß für. Also die Kranzgeometrien, die Aufsatzgrenze verjüngen ja in der Regel nach oben, dass so nach unten so ein Lichtkegel entsteht. Und unsere verjüngen etwas weniger als die meisten. Und wir haben, das ist ganz wichtig, wir haben dickere Dämmung in den Aufsatzgrenzen schon seit 3 Jahrzehnten etwa. Und dadurch ist unser Aufsatzkranz oben außen in der Regel einige Zentimeter größer als die meisten anderen, was den Vorteil hat, dass wir beim Sanieren was ausgleichen können. Also wenn ich zu klein bin, ist schwierig, dann komme ich halt immer drauf. Aber wenn ich zu groß bin, kann ich mit dem Zwischenrahmen ein bisschen ausgleichen. Deshalb kommen wir eigentlich fast immer, ich will nicht sagen immer, es gibt schon manchmal Exoten, aber 98% der Sanierungsfälle kommen wir zurecht mit unseren Adaptern.
Michael, du musst den Ton noch anmachen.
Sorry. Bei den Lichtkuppeln, bei Industriebauten haben wir ja sehr oft das Problem mit dem Durchtritt, ja, die Durchtrittssicherheit. Wie sieht das jetzt bei euren Flachdachfenstern aus? Sind die per se durchtrittssicher? Ich meine, dass die im Prinzip als Überkopfverglasung eine Zulassung haben müssen. Ich glaube, das versteht sich von selbst, ja, für den inneren Bereich. Aber wie sieht es aus von außen? Und kann man dann auch zum Beispiel Lichtkuppeln von euch mit einer Absturzsicherung nachrüsten?
Ist, ja, also geht beides. Ist tatsächlich ein, ja, nee, unangenehm ist ja, doch, es ist ein ernstzunehmendes, das ist das richtige Wort, es ist ein ernstzunehmendes Thema auf jeden Fall. Um erst nochmal auf die Unfälle einzugehen, ja, gibt es leider, passiert ab und an. Und ich würde es sogar noch weiter aufmachen. Also die Fälle, die uns eigentlich immer wehtun als Hersteller, selbst wenn das vielleicht gar nicht unser Produkt war, wir haben halt immer mal auf Dächern leider auch Unbefugte, ne, auf den Dächern. Also ich sage mal, die Dachdecker, die kennen in der Regel die Gefahren. Die wissen, wo sie Acht geben müssen. Aber was ab und an auch immer mal wieder in der Zeitung ist, alle paar Jahre, dass halt jemand, kürzlich also wieder ein Fall, wo Jugendliche aufs Dach gegangen sind beim Fußballspielen, der Ball hochgeflogen, die, und dann und meinen sich da drauf zu setzen oder irgendwas, also die halt nicht das, die Gefahr erkennen. Und das ist bei Lichtkuppeln tatsächlich ein Schwachpunkt. Es gibt Kunststoffe, die schlagfester sind, bruchfester sind, aber nicht auf ewig ihre Lebensdauer. Kunststoffe sind da halt tatsächlich von UV-Strahlung her anfälliger. Flachdachfenster, du hast die jetzt zuerst angesprochen, da kann ich jetzt, ich meine, das kann man für die meisten in der Branche sagen, aber auf jeden Fall für uns kann ich es ganz sicher sagen. Wir sind immer durchschnittssicher bei uns, durch die Bank alle. Ja, wir haben immer die innere Verglasung mit einer VSG-Scheibe, das ist so Verbundsicherheitsglas, also mehrere Scheiben verklebt miteinander, die zwar wo zwar die einzelnen Scheiben brechen, aber durch den Klebeverbund die Folie das erhält, sicher hält. Wir sind vor einigen Jahren noch einen Schritt weiter gegangen, weil wir es einfach meinen, als Qualitätsniveau dem Dachdecker draußen, dem Anwender auf dem Dach, dem es sich auf dem Dach aufhält, zu schulden. Wir machen standardmäßig bei unseren Flachdachfenstern die Außenschalen aus ESG, Einscheibensicherheitsglas. Das kennt man. Also vielleicht, wenn man es vom Auto her kennt, Frontscheiben sind meistens VSG. Und da hat man so einen langen Sprung drin, aber er geht nicht durch. Seitenscheiben sind oftmals zum Beispiel ESG. Das sind die Scheiben, die mehr aushalten, aber irgendwann, wenn sie brechen, so in so kleine Krümel, also gehärtetes Glas. Der große Vorteil von der ESG-Außenscheibe ist, also erstens, sie hält ein bisschen mehr aus, wenn man doch mal irgendwie ungeschickt ein Werkzeug drauf ablegt oder doch mal drauf stolpert, dass sie nicht so schnell brechen. Und wenn sie brechen, haben sie keine scharfen Schnittkanten. Und letzteres ist eigentlich für uns der Hauptpunkt, wenn man doch mal beim Arbeiten auf dem Dach auf so ein Fenster fällt. Und es reicht, ich habe vielleicht den Latthammer an der Seite, mit dem falle ich voraus, die harte Spitze schlägt zuerst auf der Scheibe auf, die bricht, habe ich eben keine scharfkantigen Scheiben, wo ich mich dann noch schneide dran, sondern es ist eine ESG-Scheibe, die dann in Krümeln auf der Scheibe liegt. Natürlich muss das Produkt wie bei der normalen Float-Glas-Scheibe auch dann ausgetauscht werden, aber ich habe mich eben nicht verletzt. Du hast, glaube ich, noch gefragt, Kunststoffe, ja, Kuppeln nachrüsten.
Lichtkuppel nachrüsten, Absturzsicherung.
Nachrüsten, genau. Also, ja, also Nachrüstung. Beim Flachdachfenster steht das Thema nicht, weil das Fenster ist per se über seine Lebensdauer dort durchsturzsicher. Bei Kunststoffen gibt es verschiedene Nachrüstlösungen. Das sind in der Regel Gitter oder Netze, die man entweder unten in die Öffnung bringt, die man oben drüber bringt über die Kuppel. Da gibt es die verschiedensten Lösungen, je nachdem, welchen Bereich ich schützen will, welche Optik ich haben möchte. Also was sich da zum Beispiel, so als besonderes Produkt, wie wir da im Programm haben, ist bei den Kuppeln, das nennen wir Safety Net, das ist ein Netz, das liegt zwischen den Kuppelschalen, ein Edelstahlnetz. Haben wir einen für die Kunden, die von unten nicht diese Gitteroptik haben möchten. Also wenn man das schon mal gesehen hat, weiß, was ich meine, die anderen können sich es vorstellen, habe ich in der Dachöffnung oben so ein Gitter drin mit Maschenweite 15 Zentimeter Minimum, oft auch nur 10 Zentimeter, hat halt immer so eine leichte Gefängnisoptik. In der Lagerhalle stört es keinen, aber wenn es woanders ist, dann ist es halt nicht schön. Diese Safety Net sieht man nicht. Eine ähnliche Lösung haben wir im Lichtband. Safety Stripes nennen wir es dort. Das sind einfach ja, Metallstreifen, die wir unter der Verglasung über die Tragsprossen ziehen, und zwar nur im Randbereich, in dem Meter vom Rand rein. Lichtbänder machen wir so bis 6 Meter Breite. Den Bereich, den wir vor Durchsturz sichern müssen, ist in der Regel aber der Meter am Rand. Und das sind die Safety Stripes, eine sehr, sehr preiswerte Lösung, die zugleich optisch auch nirgends nicht aufträgt. Das sind so ganz gute Lösungsansätze. Ja, vielleicht als Ergänzung noch, weil wir das hier, weil ich das oft die Diskussion dann da draußen habe und dann einige Unsicherheit gibt. Wenn man mit der BG zum Beispiel spricht, das, was ich gerade alles genannt habe, ist eigentlich nur die zweitbeste Lösung. Also rein von den ganzen Unfallverhütungsvorschriften her, von den BG-Regeln her, hat Vorrang, hat der, die nennt, der Fachmann nennt es, der Fallschutz hat Vorrang vom Auffangschutz. Also normalerweise müsste ich an einem Arbeitsplatz erstmal dafür sorgen, dass ich gar nicht erst falle. Und dann erst überlege ich mir, wie ich auffange. Man kann so grob sagen, die Reihenfolge, wie ich was löse, ist eigentlich zuerst mal halt im Geländer. Geländer ist eigentlich die bessere Lösung, die beste Lösung. Ich falle gar nicht erst. Dann kommt das Gitter, also wie man sagt, kollektiver Schutz, der also das Produkt, was jeden auffängt, der dort reinfällt. Und als letzte Lösung, die nachrangig kommt, ist halt, das haben die Skinny-Dachdecker ja auch, die persönliche Schutzausrüstung, also der Gurt. Der fängt aber halt nur den, der ihn dran hat, der sich richtig angehangen hat, der muss ich jetzt nicht hier Eulen nach Athen tragen. Mit so einem Gurt muss man wissen, umzugehen und auch ein Rettungskonzept haben und so weiter. Also, wir sind mit unseren Lösungen sozusagen die zweitbeste Lösung. Meine Wahrnehmung am Dach ist aber tatsächlich die, dass es in aller Regel so gemacht wird. Ich sehe selten jemanden, der sich in Geländer um die Kuppeln drum macht. Das hat man selten auf den Dächern. Ich denke, der Hintergrund ist einfach der Aufwand, der dahinter steckt und auch die Zugänglichkeit für Reinigungszwecke und ähnliches. Dann muss man halt als Bauherr ein Konzept haben, ein Argument haben, warum das Geländer eben nicht zumutbar war und dann die zweitbeste Lösung ein Auffanggitter ist.
Habt ihr Geländer bei euch im Programm für eure Kuppeln? Wahrscheinlich nicht, ne? Geländer habt ihr keine im Programm für die
Im
Kuppeln, oder?
Programm haben wir die nicht. Wir haben ein, zwei Hersteller, an die wir dann empfehlen. Da gibt es so ein gängiger am Markt, die auch, wo eine Lösung. Meistens sind sie dann im Nachgang, wenn wir angesprochen werden. Das ist meistens hinterher. Und es gibt tatsächlich Lösungen, die ich eben nur hinstellen kann aufs Dach,
Ja,
ohne
Michael,
selbst
dann.
drüber nachmachen zu
Ja.
müssen.
Michael, wir müssen unbedingt mal noch ein Thema, einen Podcast zu dem Thema Absturzsicherung machen, ne? Weil tatsächlich habe ich jetzt zum Beispiel auch gerade eine große Anfrage gehabt. Da geht es darum, Flachdach wurde vor irgendwie 8, 9 Jahren gemacht und jetzt geht es um Wartungsarbeiten und da sagen die mit den Sekuranten, es gab keine Prüfung damals, es gibt keine Unterlagen und jetzt geht es irgendwie um 90 Sekuranten, die geprüft werden müssen. Das ist aber ein begrüntes Dach mit Aufdachdämmung. Riesenaufwand, die freizulegen. Prüfung weiß ich gar nicht, wie das funktioniert. Michael, da müssen wir mal einen extra Podcast drüber machen.
Na, mit
Mit
ABS bin ich schon in
ABS.
Kontakt,
Mit
ja.
ABS im Kontakt. Und tatsächlich muss man echt sagen, ja, wenn du so Probleme bekommst, jetzt schweifen wir ganz kurz ab, aber wir gehen gleich wieder zurück zum Thema. Wenn du so Probleme bekommst mit Sekurantenprüfung, ist, glaube ich, das Geländer nicht die schlechteste Lösung, ja, weil dann hast du das Problem eher behoben. Aber das sparen wir uns auf, Michael, für den ABS-Podcast. Damit komme ich zu meiner nächsten Frage. Wir haben es ganz, oder ich habe es ganz am Anfang gesagt, schöne Wohlfühloase, Dachbegrünung, Urban Gardening, aber man muss halt irgendwie hochkommen, ja. Und ich kenne immer noch zu Genüge diese einfachen Kuppeln, die man mit Gewalt aufstemmt, auf irgendeiner komischen Holzleiter hochklettert und sich dann auf das Flachdach windet. Mit Komfort hat es nichts zu tun. Das geht doch sicher besser, oder?
Das, ja, geht auf jeden Fall besser. Du hast völlig recht, dass man aufs Dach wollte. Das ist nicht neu. Aufs Dach wollte man schon immer, aber die Situation war eben eine andere. Da wollte der Dachdecker aufs Dach, der vielleicht die Wartung hat, der einen Gully reinigt, dem kann man das zumuten, dass er da die Leiter hochsteigt. Heute wollen wir aufs Dach, entweder weil wir Dachterrassen erschlossen haben, das wäre also so das Ultimativste, oder das vom Anspruch her, der höchste Anspruch. Ich habe eine tolle Dachterrasse, habe mir eine tolle Dachwohnung gekauft, viel Geld ausgegeben, da will ich natürlich nicht über irgendeine steile Stiege da hochkommen. Und dort gibt es inzwischen aber Produkte. Also wir haben auch eine Weile, muss ich gestehen, gebraucht, bis wir das erkannt hatten. Wir haben also unser Berliner Außendienst hat zu Anfang der Nullerjahre uns da schon gescheucht, kann man fast sagen. Sag ich, brauche da was, braucht da was. Da haben wir in den ersten Zeiten tatsächlich noch mit eher weiterentwickelten Lichtkuppeln gearbeitet. Mittlerweile sind es wirklich ganz eigenständige Produkte, die wir da haben. Wir nennen die Komfortausstiege und die sind eben wirklich dafür gemacht, dass ich in einer modernen Wohnung, auch einer qualitativ hochwertigen Wohnung, mit einer komfortablen Treppe auf das Dach kann. Entsprechend ist die Größe dieses Elements so lang, dass ich mit einer Treppe drunter passe und mit der Kopffreiheit keine Probleme habe. Also 3 Meter oder 3,50 Meter Deckenöffnung haben wir da im Programm. Die sind von der Verglasung her, von den Rahmen her alles so gemacht, dass die eben in eine Wohnung passen, weil was so Wärmedämmwerte und all die Dinge angeht, Schalldämmung, all die Dinge auf hohem Niveau sind. Und der dritte Punkt, der eben anders ist als an dem früheren, sagen wir es mal, ja, Wartungsausstieg, ist einfach die Öffnungsfunktion. Da stemmt eben niemand was von Hand hoch, sondern ich habe da Öffner dran, wir haben elektrische Systeme, wir haben für unseren sagen wir, für das High-End-Modell sogar eine hydraulische Öffnung, weil man einfach diesen großen, schweren Glasflügel, also alles, was ich gerade aufzählte, Größe, gute Verglasung macht natürlich Gewicht, dann in kurzer Zeit nur noch mit Hydraulik aufkriegt. Tolles Produkt, ist beeindruckend zu sehen. Auf Messen immer ein Wow-Effekt, eine große Fläche, 1,20 mal 3,50, die dann 20 Sekunden offen ist und ich dann die Treppe hochgehe, ich habe genug Breite, ich kann auf dem Tablett mein Abendessen hochtragen, ich kann die Gartenstühle rauftragen, all das Dinge, was ich mir halt so vorstelle, ne, den Weber-Grill. Also die Produkte gibt es heute. Ist in Invest, muss ich vielleicht auch sagen, das war das, wenn ich vorhin sagte, wir haben ein Stück gebraucht, bis wir es verstanden haben. Ich habe selber 2003, 2004 rum an so einer ersten Entwicklung noch mitgewirkt und dachte immer, naja, wenn ich so und so mache, ist es zu teuer. Hätte damals nie gedacht, dass so eine Kuppel so teuer sein darf, aber was wirklich der Punkt ist, auch für den Investor oder für den Bauherrn, ich habe den ganz schnell rein, den Invest, weil ich ja eine Dachfläche erschließe, die ich sonst gar nicht so nutzen kann. Und das steigt natürlich enorm der Nutzwert vom Gebäude oder wenn ich nur Investor bin, der Immobilienwert steigt, der Verkaufswert ist für die Wohnung, die Fläche, die ich auf dem Dach habe, kann ich mit in die Mietfläche zum Teil mit einrechnen. Also das sind Faktoren, die einem bewusst sein müssen und dann ist der Invest in das Produkt sehr gut angelegtes Geld. Kommt schnell zurück.
Also das ist ja ein sehr komplexes Thema. Das hört man ja jetzt hier schon raus. Ihr habt da sehr viele Lösungen, unterschiedliche Lösungen. Und das ist ja so ein Bereich jetzt für den Dachdecker. Wir haben ja auch noch ein paar andere Hobbys am Dach zu erledigen, ob das die Abdichtung ist, ob das irgendwie die Begrünung ist, die PV-Anlage und, und. Heißt in anderen Worten, wie könnt ihr uns dabei unterstützen als Hersteller? Du hast schon so ein bisschen angeteasert, es gibt Checklisten. Ja, aber ich würde jetzt im Prinzip mal so ein bisschen darüber hinausgehen, vielleicht so Mitarbeiter, Außendienst, die einem dabei unterstützen, Techniker bei der Montage unterstützen. Und du hast gesagt, bei größeren Lichtelementen habt ihr sogar eigene Montagetrupps. Ja, die sind dann quasi unsere Nachunternehmer oder treten die dann eigenständig beim Kunden auf?
Die kommen auf die vielleicht gleich, also die wären eure, das kann man immer gestalten, wie man es braucht. Ne? Es sind dann wären dann die Nachunternehmer. Ja, fangen wir, du hast mit den Checklisten ein bisschen eingestiegen, die haben wir genannt. Da gibt es Aufmaßhilfen, Sanierungschecklisten, es gibt Planungshilfen für so Brandschutzthemen, haben wir so, die einem helfen, dass man eben nicht eine Norm lesen muss. DIN 18234 wäre da vielleicht ein Stichwort, vielleicht hast du ein oder andere Dachdecker schon mal gehört, in größerflächigen Dächern. Und da machen wir eben die Mühe und die Arbeit, das aus der Norm rauszuarbeiten. Und es ist eine bebilderte Planungshilfe, da kann ich ganz schnell als Laie durchblättern und sehe meine Situation, die finde ich dort und sehe dann in der Legende, welche Maßnahmen ich ergreifen muss, sowas gibt's. Ganz vorn dran ist aber tatsächlich für uns nach wie vor der Außendienst. Also der, ob man jetzt, ich nenne halt noch Außendienst, Fachberater vor Ort wäre, ist also ein gängiger Begriff jetzt für uns. Also unser Außendienst ist tatsächlich nicht in erster Linie ein Verkäufer, sondern das ist der Fachberater vor Ort, der unterstützt, der fährt raus, der ist der Ansprechpartner auch für den Dachdecker. Auch wenn es über den Handel geht, es geht ja vieles dann über den Dachdecker-Einkauf, über die Handelsniederlassungen, trotzdem unterstützt der Außendienst den Dachdecker gerne auch direkt. Das ist für uns nach wie vor wichtig, dieser persönliche Kontakt, und das soll er immer bleiben. Trotzdem haben auch wir erkannt, dass die Welt digital wird, dass ich 24 Stunden am Tag am liebsten die Kunden und Support bräuchten, dass der Dachdecker, wenn er im Sommer lange draußen war, ne, und dann abends noch was klären muss, dass er dann halt um 10, wenn es dann langsam dunkel wird, eben nicht mehr jeden erreicht im Unternehmen. Und deshalb haben wir auch viele digitale Angebote. Wir haben, das reicht bei Montageanleitungen, die kann ich nicht nur als Print bekommen, die gibt es als PDF, die gibt es interaktiv, da gibt es Videos auf YouTube. Aber wir haben einen Haufen Schulungsangebote, Webinare, die wir machen, die man direkt buchen kann. Wir sind oft bei Händlern, also das ist, glaube ich, gerade für einen Dachdecker der kürzeste Weg. Also das da ruhig die Augen offen halten, wenn mal beim Handel wieder was stattfindet, wo Lamilux mit im Boot ist. Wir machen Schulungen bei Händlern, auch über Verbände. Da haben wir uns, Michael, ja schon mal getroffen, wenn man über die Verbandsarbeit in den Dachdeckerverbänden Veranstaltungen hat. Wir machen gerne auch Verbundschulungen, Veranstaltungen für den Dachdecker mit anderen Herstellern. Also natürlich nicht mit Wettbewerbern von uns logischerweise, sondern dann von, dass man sagt, man tut sich zusammen mit dem Dachbahnhersteller, mit dem Dämmstoffhersteller. Der eine hat Dachrandprofile, Dachgullis, dass man sagt, da hat man da einen Tag, wo es sich lohnt. Ich habe da mal 5 Stunden investiert, habe aber nicht nur was über Dachausstiege gelernt, sondern breit am Dach. Also da sind wir recht breit aufgestellt und der Unterstützung, die ist uns ganz wichtig, dass wir die dem Dachdecker bieten können.
Da fällt mir es auch wieder ein, wo wir uns das erste Mal gesehen haben. Das war tatsächlich beim Landesverband, nicht beim, nee, beim Dachtag in Mainz. Da
Ja,
warst du von Rheinland-Pfalz, genau. Ja,
genau.
deshalb, als du es eben sagtest, ja, da hast du auch einen Vortrag gehalten, genau. Schon ein paar Jahre her. Die Welt ist ein Dorf.
Ja, richtig.
Karl-Heinz, du hast dein Mikrofon aus.
Doch, jetzt bin ich auch wieder da.
Aber
Ja,
sieht lustig aus.
in der Tat, in der Tat. Ja, es ist jetzt, was haben wir jetzt gerade? Wir haben jetzt nachmittags 14:48 Uhr. Es ist warm, ja, man wird langsam müde, freut sich auf den Feierabend. Aber wir machen gern diesen Podcast, vor allem, wenn wir tolle Interviewpartner haben. Bleiben wir kurz noch beim Außendienst. Das ist natürlich digital. Finden Michael und ich natürlich super, ja, müsste man viel mehr ausbauen. Ich bin ein großer Fan von Apps, die mir so viel wie möglich abnehmen, gerade was, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe ein Unwetter und könnte direkt mit einer App quasi die Lichtkuppeln dokumentieren und quasi on the fly euch das schicken, um dann sofort quasi ein Angebot zu bekommen. Da gibt es schon sicher noch ein paar Optionen, aber hört sich schon cool an, was ihr macht. Euer Außendienst ist auch cool. Also ich habe hier bei mir in Freiburg unten ist der Christian Breisacher für mich zuständig. Lieber Christian, ich weiß, du hörst unseren Podcast auch sehr gerne. Deswegen an dieser Stelle herzliche Grüße. Also egal, mit wem ich bisher bei Lamilux mit euch zu tun hatte, es war immer angenehm. Ja, es war immer zuvorkommend, unterstützend. Also von daher gibt es wirklich keinen Grund zur Klage. Und ich würde euch schon auch eher so als Premium-Hersteller einstufen. Ja, also es gibt ja sicher da auch schlechtere Lösungen am Markt. Ja, Carsten?
Ja, und wir haben tatsächlich auch die breiteste, also wir sind in der Fläche immer gut vertreten. Wir haben die höchste Anzahl da an Außendienstlern in der Branche. Laufen war eine bewusste Entscheidung. Ist am Ende ein Kostenfaktor immer für ein Unternehmen, aber wir haben bewusst gesagt, die Nähe zum Kunden, die Verfügbarkeit, das ist wichtig. Und das löst man eben dann nicht nur mit digitalen
Ja,
Lösungen. Es
ja.
ist beides,
Also
also es muss beides sein. Ne? Zugleich sind wir aber auch Vorreiter. Wir haben, ich vorhin gerade erwähnt, so einen Produktkonfigurator, der ist auch für einen Dachdecker empfehlenswert, der ist online, da kann ich mit wenigen Klicks die ganzen Produktvarianten klicken, kriege dann sofort ein 3D-Bild, das kann ich auch dem Kunden einen Link schicken, da kann der sagen, oh nee, ich hätte aber dann doch gerne lieber diese Farbe oder doch lieber diese Größe, da klickt er nochmal zurück. Und am Ende mit einem Klick habe ich es als auf Angebotsanfrage reingereicht. Also solche Dinge sind, wissen wir, sind auch wichtig. Wir versuchen es, den Gleichklang aus beidem, die persönliche Nähe zu halten und trotzdem digital vorn mitzumischen.
ich finde es halt immer toll und das ist aber jetzt auch im Gespräch rausgekommen, wenn überhaupt Industrie und Handel den Handwerker entlastet. Ja, wir sind alle im Tagesgeschäft drin, wir haben alle viel zu tun und ich finde, der Erfassungsbestellvorgang, Auftragsabwicklung mit Handel und Lieferant, der sollte halt so einfach wie möglich sein. Ich verstehe bis heute nicht, warum es nicht möglich ist, dass wir Preise in unsere Angebote in Echtzeit bekommen. Ja, das ist immer noch so gruselige Umwege über Datennormen, weiß der Teufel. Es geht ja alles theoretisch, aber ich würde mir eigentlich schon wünschen im Jahr 2024, dass ich ein Angebot schreibe, drücke einen Knopf und mein Computer ruft irgendwo an und kriegt aktuelle Preise. Geht halt nicht, ja. Also zumindest nicht so schnell. Über Umwege dann natürlich schon. Aber damit kommen wir langsam auch zum Schluss des heutigen Podcasts. Und ich möchte dich nicht entlassen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, gerade weil wir aus dem Handwerk kommen. Wir selber haben ja die letzten Jahre so ambivalent erlebt. Einerseits gute Auftragslage, viel zu tun, andererseits Lockdown, Corona, dann jetzt der Krieg. Materialpreise sind eine Zeit lang mal hochgeknallt, Verfügbarkeit war nicht gegeben. Im Moment fühlt es sich ja normal an, zumindest so lange, bis man Nachrichten hört. Ja, dann denkt man, die Welt dreht komplett am Rad. Aber es läuft ja. Aber mich würde schon interessieren, und ich glaube eben unsere Zuhörer auch, wie ist denn Lamilux so durch die letzten 3, 4 Jahre gekommen und was glaubt ihr denn jetzt auch im Neubaubereich? Sind ja viele verunsichert, weil der Neubau so stark wegbricht. Wie geht es denn weiter, Carsten? Kannst du dazu was sagen?
Also Prognosen sind schwierig, wenn sie die Zukunft betreffen, ne? Hat mal jemand gesagt, fangen wir erstmal mit der Vergangenheit an. Also da können wir dankenswerterweise sagen, sind erstaunlich gut durchgekommen. Natürlich beutelt es das eine oder andere und haben wir auch mit zu kämpfen. Also es ist für die Mannschaft an der Umsetzung oft mit Schwierigkeiten. Du hast es angesprochen, Materialverfügbarkeiten, da haben wir ja tatsächlich krasse Dinge erlebt, die vorher nicht denkbar waren in den letzten 3, 4 Jahren, wo wir auch von Lieferanten, wir haben viele langjährige Lieferantenbeziehungen, also wir setzen da eher auf das Pferd langjährig und zuverlässig und selbst dort sind wir massiv ja, in Probleme gekommen. Und da muss man halt schauen, wie schaffen wir es, dass die Probleme nicht am Ende ein Problem unseres Kunden werden, dass die trotzdem seine Sachen kriegen. Aber wir sind erstaunlich durchgekommen, erstaunlich gut. Ich weiß, vielleicht liegt es ein Stück weit an der Ausrichtung, dass wir Qualität und Service oben anstellen bei uns und jetzt nicht unbedingt Menge. Und dass das natürlich Dinge sind, die in solchen Zeiten dann auch mehr tragen, die Kundenbeziehungen mehr tragen. Ja, also gut durchgekommen, nach vorne blickend. Ich weiß, was du meinst, auch was die Nachrichten angeht. Ich denke, Anlass zur Sorge mag sein, dass es den gibt, aber ich würde es dann nicht, also nicht jetzt wie das Kaninchen vor der Schlange, dass man dann erstarrt, sondern dass es aktiv angeht. Das machte uns an der Vergangenheit immer aus. Ich habe so, sagt ja, wir sind in vierter Generation im Familienbetrieb. Da hat das Unternehmen natürlich schon viel durchlebt. Ich habe so ein Zitat da in dem Zusammenhang, kommt mir da in den Sinn von unserem, jetzt kann ich sagen, Seniorchef, also dritte Generation. Sie haben vor kurzem jetzt an die vierte übergeben. Immer in Jahren, wo die Prognose, wir machen jährlich so unsere Jahrestagung, da sind so die Prognosen fürs nächste Jahr, was wollen wir erreichen und so. Und wenn halt die Baukonjunktur mal schlecht angesagt war, dann sagte er immer, naja, aber wir machen uns unsere Konjunktur ja selbst. Also soll heißen, wir schauen, welche, wo sind trotzdem Potenzialmärkte, wo gibt es Bedarf, wo sind Stärken, die wir haben, die vielleicht andere nicht haben. Wenn der Kuchen kleiner wird, wie können wir uns ein größeres Stück holen? Und das sehe ich gerade, wenn ich jetzt so in die Zukunft schaue, und das ist eigentlich ganz gut aufgestellt. Du hast Neubau, Sanierung das Stichwort angegeben. Ich meine, das sage ich jetzt auch nichts Neues, keine Weisheit, glaube ich, dass der Neubau tatsächlich nicht so stark läuft. Und ich glaube auch nicht, dass sich das in den nächsten ein, zwei Jahren ändert. Es muss irgendwann, glaube ich, also gerade Wohnungsbau, das wissen wir ja alle, da haben jetzt mehrere Regierungen hintereinander, die eigentlich auf die Fahnen geschrieben haben, dass wir mehr Wohnungsbau brauchen und noch hakt's. Bei euch ist es in Freiburg, Collins, habe ich das, wo ich gehört habe, ein tolles großes Ressort, ein komplettes mit vielen Wohnungen, aber das ist, glaube ich, leider die Ausnahme. Also es wird in den nächsten Jahren, glaube ich, mehr über die Sanierung gehen. Das macht uns aber durchaus Mut, weil wir sowohl die Produkte haben, als auch die Nähe zum Kunden, zum Dachdecker, zum Verarbeiter haben, wo wir das stemmen können. Und dann haben wir auch noch einige andere Themen, die, denke ich, kommen. Und das kann auch den Dachdeckern, denke ich, Mut machen, was es daran geht. Wir haben dieses europaweit, dieses ganze Gesundheitsthema, also Tageslicht und Frischluft. Das wird weiterhin gefragt sein. Da haben wir längst noch nicht genug auf den Dächern. Zumal wenn wir mehr mit Flachdach bauen. Aber wir haben, was mir auch Mut macht, ist das Energieeffizienzthema. Das wird ja bleiben. Jetzt haben wir da zwar, was rein die Dämmung angeht, in den letzten 20 Jahren schon viel getan hierzulande. Also würde ich sagen, dämmungsmäßig langsam ausgereizt. Aber da bleiben ja noch Dinge übrig, wie also Wärmebrücken, Luftdichtheit. Das spielt ja alles mit rein. Also ich denke, es gibt genug Themen, wo man mit technisch guten Produkten und guter Beratung, also gutes Know-how. Und da unterstützen wir, was unsere Fachthemen angeht, den Dachdecker auch gerne, dass er dann wieder mit Know-how beim Kunden glänzen kann, dass man dort wirklich weiterhin Markt und Absatz hat und Arbeit hat.
Ich glaube nicht nur, ich weiß, das zeichnet ja auch innovative Unternehmen aus. Mit was beschäftigt man sich? Ihr beschäftigt euch auch mit Photovoltaik. Und das ist ein Thema zum Beispiel auch mal für bei uns in der Akademie. Da seid ihr ja auch Partner, Carsten, und auch ein
Richtig.
spannendes, wichtiges Thema, wo ihr auch das Dachdeckerhandwerk dabei unterstützt. Ja, ich würde sagen, wir kommen mal langsam zum Ende. Carsten, hat sehr viel Spaß gemacht. Danke für deine Einblicke auch in moderne Tageslichtlösung auf dem Flachdach, dass man so ein bisschen den, sagen wir mal, verschrobenen Gedanke der alten Lichtkuppel so ein bisschen auf die Seite schiebt. Wir haben heute neue Systeme, die sind sehr modern, die sind zeitgemäß, sind vor allen Dingen sehr effizient, ja, und sind vor allen Dingen auch sehr, sehr sicher. Ja, liebe Zuhörer, vielen Dank für euer Interesse, dass ihr dabei geblieben seid. Hoffentlich bis zum Schluss, sonst würdet ihr das hier an dieser Stelle nicht hören. Wir freuen uns auf den nächsten Podcast. Macht's gut, bleibt gesund. Bleibt uns erhalten und liked und teilt unseren Podcast.
Dem kann ich nicht viel hinzuzufügen, außer Carsten zu danken. Carsten hat mir auch Spaß gemacht. Ja, ich mag eure Firma und macht auch Spaß, mit euch zusammenzuarbeiten. Alles Gute, ich bin mir sicher, wir laufen uns mal wieder auf den Weg. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, von mir auch alles Gute da draußen.
Mich würde das freuen. Vielen Dank, Michael. Mir hat es auch Spaß gemacht, Karl-Heinz. Also gerne sehen wir uns wieder. An die Zuhörer draußen, ich freue mich auch immer über direkten Kontakt. Wir tun uns hier, Sie haben es am Anfang erwähnt, Produktmanagement, kürze meine Aufgaben. Das kann man nur gut machen, wenn man direkt von denen, die es anwenden, eben ab und an Feedback kriegt. Deshalb sind wir immer auch interessiert an solchen Austauschrunden. Ja, heute habt mehr ihr gefragt. Vielleicht müssen wir es noch machen, wo mehr ich fragen kann. Aber das ist dann ein anderes Mal. Gerne.
Genau. Deine Kontaktdaten sind dann in den Shownotes auf jeden Fall. Alles Gute
Genau.
eure Firma auch.
Ja. Ja, tschüss zusammen. Macht's gut.
Tschüss.
Ciao.
Damit sind wir nun am Ende vom heutigen Podcast. Wir wünschen euch viel Freude bei der Arbeit und dass auch in Zukunft alles optimal bedacht ist. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr ihn euren Freunden und Kollegen weiterempfehlt und auch in den sozialen Medien liked und teilt. Bis zum nächsten Mal, wir freuen uns auf euch. Euer Michael Zimmermann und Karl-Heinz Kraftzig.